Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert.
Professor Dr. Maren Lehmann und Dr. Joachim Landkammer beim Research Day der Zeppelin-Universität am 4. Februar 2015.
Also, wir begrüßen Sie recht herzlich zu diesem Vortrag. Ich sage zwei Dinge vorab. Erstens, für die, die vorher die in dem letzten Slot beim Vortrag von Frau Vandenberg nicht da waren, das heißt nochmal wiederholt. Das, was wir hier darstellen werden, ist ein Vorausblick sozusagen auf einen Text, den wir gemeinsam veröffentlicht werden und den in diesem Büchlein, in dem auch der Text von Frau Vandenberg, von Karen erscheinen wird. Und dieses Büchlein soll die Campuseröffnung jetzt im September sozusagen wissenschaftlich begleiten, mit einer Überlegung, was es eben heißt, dass eine Universität ein Areal bezieht, das unter anderem eben für eine Kaserne gedient hat. Das ist deswegen die nächste Vorbemerkung. Wenn ich das richtig sehe, haben wir vor allem zwei pragmatische Schwierigkeiten, nämlich jetzt für unseren Vortrag, nämlich erstens, dass es ein, wie ich gesagt habe, ein Vorausblick auf ein noch unabgeschlossenes Projekt ist. Das heißt, es gibt noch keinen fertigen Text, aber es gibt schon relativ viel Text und das Problem wird eben sein, diesen Textausschnitte jetzt hier exemplarisch zu präsentieren. Und das zweite Problem wird sein, dass es eigentlich eben ein Doppeltext sein wird und dass wir jetzt versuchen müssen, in diesen Zeit, die eigentlich nur für einen Vortrag reicht, zwei Vorträge einzubauen. Wir haben uns das so gedacht, dass wir mit dieser Gliederung versuchen zu arbeiten. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich werde zum Anfang etwas sagen über um das Problem der religiösen Konversionen. Dann wird Maren Lehmann was zu den säkularisierten Formen von Konversionen reden. Dann werden wir im Teil 3 vor allem Bilder zeigen. Da geht es um die Frage, was richtet sozusagen rein visuell ganz deutlich wahrnehmbar die Säkularisierung mit ehemalig sakralen Gebäuden an. Das nehmen wir als Beispiel, um dann umzugehen auf das Problem, was heißt es, wenn Anstalten selber Konversionsprojekte sind. Konversionsprojekte sind dann auch, wenn es durch diese Konversion dann auch. Unter anderem gehe ich da ganz kurz auf dieses berühmte Metapher der Schwerte zu Flugschaden ein und dann wäre im Ausblick dann noch die Frage zu stellen, was es eben konkret eben heißt, wenn eine Kaserne ein Campus wird. Ich fange so an, ich mache das der Einfachheit halber so, dass ich wirklich ablese, weil es dann vielleicht doch ein bisschen schneller geht. Wenn man den, wenn auch weit gefassten Entstehungsanlass dieser Arbeit, die Um- und Neunutzung eines ehemaligen militärischen Areals durch eine Bildungsinstitution zum Anlass nimmt, über den Begriff der Konversion nachzudenken, riskiert man zu weit ab vom Schuss zu geraten, wenn man denn die militärische Metapher hier anlassbedingt einmal durchgehen lassen will. Der Begriff hat sich in der Tat für solche in den letzten Jahren verstärkt durchgeführten sogenannten Liegenschaftskonversionen eingebürgert, ohne dass das von einer Debatte um ihn selbst, um diesen Begriff selbst begleitet gewesen wäre. In der Tat scheinen weder seine Herkunft als Benennung eines religiösen Phänomens noch die daran anschließenden religionspsychologischen, soziologischen, kunstgeschichtlichen und literaturgeschichtlichen Forschungen, die es gibt zu diesem Konversionsbegriff, scheinen zunächst nicht viel mit urbaner Planung zu tun zu haben. Die folgenden Überlegungen gehen trotzdem davon aus, dass auch und gerade von einer grundsätzlichen, weit ausholenden Betrachtung des Begriffs ein Licht auf den Prozess der Wieder- und Weiterbenutzung des ehemaligen Kasernenareals fallen könnte, dass die allzu vorschnelle Normalität, ja die gefeierte Positivität dieses Vorgangs mit einigen gedanklichen Widerhaken versehen kann. Das ist vor allem deswegen, weil Liegenschaftskonversionen, so wie Sie es in der Literatur finden werden und so wie ich es gesehen habe, vor allem unter diesem Gesichtspunkt der ökonomischen Rentabilität nur diskutiert. Lohnt sich das? Wie machen wir das, dass wir das durchkriegen, politisch durchkriegen, weil ja dann Arbeitsplätze wegfallen und so weiter. Das gilt jetzt für uns weniger, weil es ja keine funktionierende Kaserne ist, aber das ist jetzt normalerweise die Diskussion. Wirklich unproblematisch ist nämlich, zumindest so viel kann man von vornherein sagen, an Konversionen fast gar nichts. Und daran kann und darf eine etablierte Praxis, die für ihre Bedürfnisse vielleicht zu Recht ihren begrifflichen Ursprung aus den Augen verloren hat, nichts ändern. Also das wäre der Anfangspunkt, nämlich die Frage, was heißt eigentlich Konversion und was müsste eigentlich an diesem Begriff der Konversion problematisch sein? Die Einbeziehung, und deswegen würden wir zurückgehen zunächst mal auf diesen religiösen Kontext. Die Einbeziehung des religiösen Kontexts bei einer Betrachtung des Konversionsbegriffs scheint zwingend, weil er in diesem Kontext zunächst verwendet wurde und seine Prägnanz gewonnen hat. Die sogenannte Konversionsforschung, die es eben gibt, ist ursprünglich in diesem Gebiet verortet. Auch soziologische, literaturwissenschaftliche und psychologische Überlegungen schließen zuallererst zumeist an religiöse Konversionsphänomene an. Wir wollen darüber hinausarbeiten, dass die metaphorische Übertragung des Begriffs auf außerreligiöse Kontexte nicht ohne bestimmte religiöse Anklänge auskommt. Konversion bleibt auch in säkularisierten Umwelt eine mysteriöse, nicht vollständig rationale und rationalisierbare Angelegenheit. Die Konversion im religiösen Sinn geht zunächst davon aus, dass es sich nicht wie bei der Liegenschaftskonversion um eine transitive Operation an einem Objekt, sondern um einen selbstreflexiven, selbstbezüglichen Akt eines menschlichen Subjekts handelt. So werden auch hier nicht nur äußere Anlässe und Voraussetzungen, sondern auch direkt einwirkende, die Konversion ermöglichen Mächte angeführt. Aber dem Konversionssubjekt wird eine wörtlich entscheidende Initiativ- und Realisationsverantwortung zugeschrieben. Das geht so weit, dass das nachweisbare gänzliche Fehlen jeder Subjektmitwirkung zum Ausschluss vom Phänomen Konversion führt. Man hat es dann entweder mit einem völlig unerklärlichen Gnadenwunder zu tun oder mit dem Brainwashing eines wehrlosen Opfers. Erzwungene Konversionen sind aber keine. Na, also auch unter diesem Stichpunkt Brainwashing wurde die Konversionsform sozusagen mit den neuen Sekten mal diskutiert. Die bewusste Übernahme einer im Vergleich zu einem biografischen vorher radikal neuen Einstellung durch ein Subjekt, das von diesem Bewusstseinswandel Kunde gibt, ist sie öffentlich deklariert und davon berichtet. Und dann entstehen diese sogenannten Konversionserzählungen, mit denen man sich auch intensiv beschäftigt hat in der Forschung. Und sie dadurch, durch diese Erzählung eigentlich erst performativ und kommunikativ herbeiführt, gehört zu den definitorischen Mindestmerkmalen vieler Bestimmungsversuche von Konversionen. Es darf vermutet werden, dass bei Objektkonversionen, also bei transitiven Konversionen, die jeweils veranlassenden Subjekte sozusagen stellvertretend diese narrativen Begleitkontexte liefern, die sicherstellen, dass und welche Art von Wesenstransformation der konvertierte Gegenstand erfahren hat. Sie liefern die Interpretation seines jetzigen Status vor dem immer mitzudenken, mitzuliefernden Hintergrund des Verlassenen. Auch das hat ein konvertiertes Objekt mit jedem Konvertit gemein. Es ist und bleibt immer ein anderes, als es gewesen ist, kann auf diese Weise anders, aber nur als Negation des als negierten, nie loszuwerdenden früheren Status sein. Es besteht ein sogenanntes Amnesieverbot, hat das Thomas Luckmann mal genannt. Also der Konvertit darf eigentlich nie vergessen, dass er ein solcher ist, dass er eine Vergangenheit hat, die anders war. Und Sie können sich schon überlegen, was das eben für das Fallenbrunnen-Areal heißen würde. Was ich dann noch herausarbeiten würde, und ich sehe schon, dass es mit der Zeit nicht hinklappt, ich würde herausarbeiten wollen, dass die Konversion, das kann man in der Geschichte der Religionsgeschichte nachlesen, eigentlich ein anstößiges, ein problematisches, ein ambivalentes Phänomen immer gewesen ist. Das kann man so ausdrücken, die Konversion steht zur Religion in einem ambivalenten Bezug, sie negiert eine natürliche, durch die Soziation nahegelegte und fraglos ungefragt übernommene Form der Religion und ersetzt diese durch eine dramatisch zugespitzte, explizite und bewusste individuelle Annahme eines neuen Glaubens, die den Konvertierenden oft genug im Gegensatz nicht nur zu seiner vorkonversiellen Lebensführung, sondern auch zu seiner bisherigen sozialen Bezugsgruppe setzt. Damit affirmiert, also ist die negative Seite, damit affirmiert die Konversion aber auch den Aspekt des individuellen Bekenntnis- und Transzendenzerlebnisakts, der in allen messianischen Religionen angelegt ist. Seien sie noch so sehr durch gemeinschaftliche, rituell institutionalisierte Erlebnisformen integriert. Also es wird negiert, sozusagen die Sozialform der Religion wird negiert und die individuelle wird affirmiert und gleichzeitig andersrum. Die Konversion realisiert so eine virtuose Ausnahmeerfahrung, die die Alltagsnormalität der Religionszugehörigen zugleich übersteigt und bestätigt, ja fundiert. Das Image des Konvertiten oszilliert zwischen der Negativität eines die religiöse Normalität disqualifizierenden oder zumindest anstachelnden oder überfordernden Strebers und der Positivität einer Idealform erlebten und angeeigneten authentischen Religiosität. Also der Konvertit steht eben für den, der Religion sozusagen zu ernst nimmt und gleichzeitig eigentlich so ernst nimmt, wie sie ernst genommen werden will. Anders als der religiöse Virtuose hat der Konvertit oft aber keine Möglichkeit, seine Hochleistungsreligiosität durch eine kontinuierliche, öffentlich einsehbare Lebensführung unter Beweis zu stellen. Er muss sein punktuelles, mit Raum- und Zeitkoordinaten versehenes Konversionserlebnis, das ist wichtig, es muss eben ein Ereignis sein, als solches plausibilisieren, was zu spezifischen Problemen der Darstellung und in der inszenierenden Präsentation dieses besonderen biografischen Moments führt. Die Unwahrscheinlichkeit, die Unbeweisbarkeit und die Nicht-Mitteilbarkeit dieses Ereignisses lädt dazu ein, es durch rationale Erklärungen zu normalisieren. Eben und statt des transzendenten Anlasses wird die Konversion dann zum Ergebnis von menschlich allzu menschlichen Bemühungen und Einflüssen, oft in denunziatorischer Absicht gemacht. Also die anderen vor allem sagen dann, das war doch eigentlich in Wirklichkeit was anderes dahinter gesteckt. In der Tat setzt sich jede als Bewusstseinswandel fassbare Konversion einer relativ freien Interpretierbarkeit aus, die ja auch gegenläufig Sinn stiften kann. So wie selbst eindeutig opportunistische Konversion, also zum Beispiel die sogenannte Conversio nuptialis, die Konversion, die man nur an, damit man heiraten kann, oder erzwungene Konversion, die können trotzdem immer noch auch noch zu persönlichen Bekehrungserlebnissen stilisiert werden, genauso wie andersherum die authentischsten Saulus, Paulus, Damaskus-Erfahrungen durch sekundäre und pragmatische Motive relativiert werden können. Saulus, Paulus wäre so die paradigmatische Konversion. Ich lese noch ein kurzes Stück von diesem Teil vor. Die von der Konversion provozierte Irritation rührt aber nicht allein aus ihrer unkontrollierten Unvorhersehbarkeit und Hypereuphorie. Jeder Konvertit ist ein Kolumbus, der mit großem Triumphgeschrei einen Kontinent entdeckt, auf dem viele andere schon längst und nur meist völlig unenthusiastisch wohnen, sodass meist auch das Konversionserlebnis selbst schon heruntergespielt wird, manchmal sogar von den Konvertiten selbst. Es gibt in Interviews mit Leuten, die sagen, die nach ihrer Konversion gefragt wurden, und dann sagen, ja, da war doch gar nichts, das war eher so was Graduelles und so. Es erfährt als Ereignis eine doppelseitige Normalisierung, zum einen durch die von außen herangetragene Rationalisierungen, durch die Rekonstruktion ihrer als vorbereitende Anbauung verstandenen Vorgeschichte, das wird immer eine Vorgeschichte zukonstruiert, oder durch die Bezugnahme auf extrinsische Veranlassungen, es geht immer um Krankheiten und persönliche Krisen, die das veranlasst haben, oder durch sekundäre Motivationen eben. Oder durch möglichst wenig aufsehenerregende Anerkennung und Bekehrung als soziale Anpassungsleistung. Manche konvertiert man einfach so integriert, da wird nicht viel Aufhebens gemacht. Und die kaum auf spektakulären, rückhaltlosen Neubekenntnis insistiert und auch hybride Zwischenformen toleriert. Und zum anderen wird es eben normalisiert durch den Konvertiten selbst nachgereichte Beglaubigung des unwahrscheinlichen Vorkommnisses, nämlich durch seine aktive Bewährung als Novize, der sich meist als 150-prozentiger, besonders fanatischer Eiferer zu beweisen trachtet. Stagel schreibt schön, so ein Konvertit kann ziemlich auf die Nerven fallen. So, und das wäre eben so ein bisschen dieses Thema. Also die Idee, der Konvertit ist eine Belastung. Die Konversion ist anstößig oder wie das Baranos mal formuliert hat, die Bekehrten sind lästig. Das wäre so ein bisschen das, was ich da an dieser Stelle da herausarbeiten würde und würde jetzt übergeben zu diesem nächsten Punkt, den wir jetzt hier das tauschen.
Ja, also tatsächlich, wie Sie jetzt schon gehört haben, sind die Komplikationen, die das Thema mit sich bringt, unüberschaubar. Eine erste fällt vielleicht schon auf in dieser Gliederung, die haben wir sehr lange diskutiert. Ob eigentlich dieser Plural in beiden Punkten religiöse Konversationen, sage ich das auch schon, Konversionen, säkularisierte Konversionen eigentlich gerechtfertigt ist. Man könnte nämlich nach der Argumentation, die jetzt auch hier auch im Landkammer schon vorgetragen hat, auch sagen, die religiöse Konversion ist ein Singular, die findet einmal statt und sie ist dann gelungen, hat statt gehabt, wenn man so will, wenn die Differenz, die durch die Konversion überbrückt werden soll, ein Status quo und dann ein Folgestatus nicht mehr als Differenz bewusst sind. So, und dann sieht man, wenn man die Konversionsberichte und die Reflexion darüber sieht und den prekären Status des Konvertiten, dass genau dieser Erfolg unwahrscheinlich ist, das gelingt nicht. Das ist das Amnesieverbot, von dem Luckmann da spricht, aber das ist auch das Einsozialisationsgebot. Also der Konvertit muss eben ständig gucken, in welchen Kontext er sich eigentlich reinbefindet, in den er sich rein bewegt hat. Nichts davon kennt er, stellt also auch alles in Frage und er stellt es als in Frage immerzu in der Kontrastfolie dessen, was er verlassen hat. Also er schleppt eigentlich die Differenz, die er überwinden und in diesem Sinne durch die Konversion heilen sollte, die schleppt er trotzdem in den neuen Kontext immer wieder mit rein. Das heißt, es lohnt sich darüber nachzudenken, ob der Plural Konversionen überhaupt erst als Säkularisat der einen religiösen dieses Heilsgeschehen sich überhaupt anbietet. Das wird jetzt hier sicher zu weit führen, ist aber nötig, dass ich das sage, weil das die Brücke ist zu einer vielleicht im engeren Sinne soziologischen Begriffsverwendung oder Diskussion dieser Frage. Und die habe ich so angestellt, dass ich geguckt habe, an welchen Stellen eigentlich in den Sozialwissenschaften, ich sag mal hier, den sozialen Wissenschaften, dieser Ausdruck fällt. Dazu ist vielleicht eine einzige Vorbemerkung nötig. Wir haben ja jetzt hier über Anstalten im Titel gesprochen und werden mal sehen, wie die Zeit jetzt reicht, heute darüber sprechen, auf jeden Fall in diesem Aufsatz ziemlich umfänglich drüber schreiben. Wenn man zu den Konversionen den klassischen Religionssoziologen Max Weber liest, dann taucht das Konversionsproblem dort überhaupt nicht auf. Oder mal als Wort oder so, aber nicht argumentativ begrifflich. Es taucht mal das Damaskus-Erlebnis auf, klar, weil er weitere Reflexionen über Paulus und die Kirchenbildung anstellt. Und es taucht mal die Proselytenmacherei auf, die jetzt nicht erwähnt worden ist, nämlich eine Mission, die einfach alle, die einem vor den Schirm kommen, einfach alle tauft. Und dann konvertieren die alle und in diesem Sinne macht man Gefolgsleute Proselyten. Das ist als Konversion nicht ernst genommen, das kommt bei Weber vor. Was aber vorkommt, ist der Anstaltsbegriff. Das ist auch sicher soweit hier jedem bekannt. Eine Anstalt ist, und mehr sage ich dazu mal jetzt nicht, bei Weber als oktroyierte Ordnung definiert. Und dieses Oktroy besteht darin, so wie er sagt, er hat also unterschiedliche Organisations- oder Ordnungsformen. Aber eine Anstalt ist eine, deren Mitgliedschaft für die Mitglieder nicht zur Disposition steht. Das heißt, es handelt sich nicht um eine Mitgliedschaftsentscheidung, die da vorliegt, jedenfalls nicht durch die Mitglieder selbst. Also man wird, das sind im Grunde dann Proselyten, man findet sich in einer bestimmten sozialen Ordnung wieder, über deren Gestalt man nicht zu disponieren hat, weil man über das eigene sich Befinden innerhalb dieser Anstalt auch nicht zu befinden hat. Eine oktroyierte Ordnung. Und von da aus begründet Weber eine Gehorsamserwartung, die an diese Art Mitgliedschaft, die also indisponible Mitgliedschaft gerichtet ist. Also diese Gehorsamserwartung, die ist soziologisch dann immer diskutiert worden, weil man keine Organisationsmitgliedschaftstheorie oder so daraus bauen kann. Das ist richtig. Deswegen lohnt es sich auch für das, was ich jetzt noch sagen werde, im Kopf zu behalten, dass Weber hier meint, Gehorsam muss und darf, kann man beinahe sagen, von Mitgliedern erwartet werden oder Mitglieder, die nicht freiwillig in einem Kontext sind, müssen sich Gehorsamserwartungen gefallen lassen. Deren Habitus ist angefochten von Anfang an, die sind gar nicht frei. Das ist wichtig, weil diese Art Mitgliedschaft dann heißen würde, dass diese sagen, radikal freigedachte, theologisch radikal freigedachte religiöse Konversion dann diesen Art Mitgliedern gar nicht zur Verfügung steht, sondern es ist immer, und das ist der Ausdruck, über den ich sprechen will, die Konversion ist dann immer ein Anpassungsmodus an Verhältnisse, in denen man sich findet, ob man will oder nicht. Und zwar ein möglicher Anpassungshabitus. Das ist eine Vorbemerkung. Das zweite ist, der Plural und auch der Zusatzbegriff säkularisierte Konversionen findet sich in der Literatur als abgeleitete Beobachtung dazu, dass es eine Konfessionsspaltung gegeben hat. Das ist, wie Sie alle wissen, nicht minder wichtig als die Erfindung des Buchdrucks, die meistens in diesen unterschiedlichen Epochentheorien des Sozialen genannt wird. Aber die Ergebnisse des Dreißigjährigen Krieges sind ein nicht minder hochrelevantes Ergebnis. Also wo es nicht nur eine Konfession gibt, sondern zwei, gibt es immer die Möglichkeit, zwischen den beiden zu wechseln oder diesen Wechsel zu vertagen und also weder in die eine noch in die andere Kirche zu gehen und gar nichts zu tun. Beides wird diskreditiert. Der Wechsel wird diskreditiert, das gar nichts tun wird, die Melancholie und so weiter, die Trägheit, das Zögern wird ebenfalls diskreditiert. Also von dem sozialstrukturellen Problem her hat man es dann zu tun, und jetzt kürze ich sehr radikal ab, kann also da nur an den Text verweisen, mit so einer Art Signet der Neuzeit. Ja, zuerst der frühen Neuzeit, wenn ich die mal irgendwie um 1700 diskutieren oder datieren will, dann der Neuzeit, wie Koselleck sie definiert, seit ungefähr oder um ungefähr 1800. Seitdem sind nämlich Beschreibungen im Modus des Neuen, des Wandels, des Wechsels, der Umkehr, des Tauschs und virulent. Die tauchen überall auf. Also das, was wir die Gesellschaft im soziologischen Sinne nennen, die beginnt um 1700 überhaupt sich so zu arrangieren. Keine Ahnung, ob sie ein Ende haben kann. Die weiß auch von sich selber nicht, ob sie ein Ende haben kann, weil sie jedes mögliche Ende in einen möglichen Wechsel auch semantisch transferiert. Aber die Beschreibungen des Individuums, der Anstalten, der Architekturen etc. 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 Präferieren solche Neuheits- und Wechsel- und Wandelmetaphoriken. Dominant darunter sind sicherlich Formen, die also Semantiken des Bruchs, ganz prominent, der Umkehr und so weiter und eben des Sprungs auch noch. Ja, dazu kommt Geburt und sowas. Das kann man endlos weiter verwenden. Reinhard Koselleck hat in einem programmatischen Aufsatz »Wie neu ist die Neuzeit«, den vielleicht auch einige von Ihnen kennen, von einem, ich zitiere, progressiven Iterativ gesprochen, Neuzeit, das Neue. Und Rudolf Stichwey hat ergänzt in einem schon in den 80ern erschienenen Aufsatz über die Inklusionsmodi der verschiedenen Sozialsysteme, dass dieser progressive Iterativ komplementiert ergänzt wird durch einen, wie er, ich zitiere, auch aktivistischen Imperativ. Ja, also mit dem, was man die Neuzeit, dann auch, Stichwey sagt schon gleich, die moderne Gesellschaft nennt, verknüpft sich ein, ich sage es nochmal, progressiver Iterativ, taucht überall auf und ein aktivistischer Imperativ. Alles muss immer neu sein und das, was immer neu ist, muss auf einer Handlung, einer zurechenbaren Entscheidung beruhen. Das vollzieht sich nicht einfach, das kommt nicht einfach überein, das muss man machen. Dieses Neue muss gemacht werden. Also ist Neuzeit in all ihren verschiedenen semantischen Varianten, nochmal Koselleck, ein Bewegungsbegriff. Und das gilt für die sozialen Ordnungen wie für die Individuen. Man muss sich bewegen, man muss die Welt verändern, etc., weil sie sich sonst nicht erkennt, wenn sie sich nicht dauernd ändert. Für die Moderne gilt, ich gebe Ihnen das Zitat von Stichwey etwas länger, Asymmetrien wie die von Wissen, Nichtwissen und andere kollidieren mit dem kontemplationsskeptischen, aktivistischen Wertmuster der Moderne, das im Prinzip die Partizipation an Handlungszusammenhängen gegenüber der Beobachtung von Handlungszusammenhängen favorisiert. Partizipation vor Beobachtung, ist die These. Publikumsrollen aber tendieren dazu, Beobachterrollen zu sein, also muss man immerzu handeln. Angesichts der Kürze der Zeit will ich eine Vorform dieses Konversionsproblems kurz vorstellen, eine Vorform, dann eine sehr prominente Form, nämlich diese erste Säkularisation und dann noch eine zweite, nämlich diese Anpassungsvariante weiter fortsetzen und zum Anstaltsbegriff dann später, je nachdem, wie es jetzt heute nun geht, noch was sagen, etwas ausführlicher in den späteren Punkten. Deswegen wird Ihnen das hier als Auslassung erscheinen. Die Vorform dieser säkularisierten Konversion, die ich jetzt vorstellen möchte, ist die Bekehrung oder die Erweckung. Die ist also noch sehr nah an dem religiösen Schematismus angesiedelt, verändert ihn aber trotzdem existenziell und folgenreich. Die Bekehrung und Erweckung, das sind die frühen pietistischen Erfahrungen des Herausgeholtwerdens, und zwar sprunghaft oder bruchhaft, plötzlich herausgeholt werden aus einer Tranquilität, wie das meistens heißt, aus einem schläfrigen Zustand, wird man dann in Bewegung versetzt. Einer der großen Pietisten, Franke Spener-Kollege für die Spezialisten unter Ihnen und eben einer der ersten Schulanstaltsgründer, mit dem ich mich sehr ausführlich in früheren Jahren beschäftigt habe, schreibt eine Konversionserzählung, auch die muss beschrieben werden, aus der ich kurz zitiere. Wer wäre elender gewesen als ich, wenn ich in solchem Zustände geblieben wäre, da ich mit der einen Hand den Himmel, mit der anderen die Erde ergriffe? Es war mir, als hätte ich in meinem ganzen Leben gleichsam in einem tiefen Schlaf gelegen, die Tranquilität, und als wenn ich alles nur im Traum getan hätte und wäre nun ernstlich davon aufgewacht, erstlich, als wenn ich tot gewesen wäre und siehe, ich war lebendig geworden. Meine Vernunft stand nun gleichsam von ferne. Der Sieg war ihr aus den Händen gerissen, denn die Kraft Gottes hatte sie dem Glauben untertänig gemacht. Sie, die Vernunft. Das ist wichtig, weil ich dann auf Sigmund Freud noch kurz komme, der ebenfalls so eine Konversion von bloß Glauben oder für Wahrheit zu unserem Gott Logos, wie übrigens dann Freud sagt, anspricht. Ja, Franke wird aus dieser Schläfrigkeit erweckt und sagt dann einfach plötzlich erweckt. Und sagt dann abschließend, und das ist also die Zeit, dahin ich eigentlich meine wahrhaftige Bekehrung rechnen kann, denn von der Zeit her hat es mit meinem Christentum einen Bestand gehabt. Es ergänzen sich Plötzlichkeit und Ständigkeit. Aber erst nach diesem Bruch. Die Bekehrung ist als diese Vorform im Grunde findet sich wieder, sage ich mal so, in dem, was ich als erste Variante säkularisierter Konversion auch nur kurz vorstellen will, und die ist Bildung. Die ist für unser Thema jetzt, was Universität, Schulanstalten angehen kann. Also konkret wichtig. Die erste Variante im engeren Sinne einer säkularisierten Konversion ist Bildung. Diese Bildung findet immer in Anstalten statt, weil Anstalten mit diesem Bruch als Ziffer registrieren können. Die können also das formalisieren. Das ist vielleicht das, worauf es ankommt. Diese Plötzlichkeit, diese Brucherfahrung, die kann formalisiert werden. Und wenn sie formalisiert werden kann, kann sie registriert werden. Das ist beiläufig heute auch schon gefallen. Und deswegen nur aus einem ziemlich langen Argument nur eins gesagt, dass die Schulanstalten als Organisationen im Grunde eine Kommunikation über die Differenz von Plötzlichkeit und Allmählichkeit darstellen. So verstehen sie sich auch. Mir ist das wichtig, weil das ein Unterschied sein könnte, den Bildungsanstalten auch als Schulen dann nochmal zu Universitäten machen und den Bildungsanstalten sowohl Schulen als auch Universitäten zu Anstalten anderer Art machen können. Wichtig ist mir deswegen erstens, und das sage ich jetzt ohne auf die Zeit zu achten, trotzdem in Gänze, erstens, dass die zur Entscheidung konvertierte Erweckung eine Ordnungsform provoziert, die sich als der Parasit der modernen Gesellschaft herausgestellt hat, nämlich die bürokratische Organisation. Es muss immer entschieden werden. Zweitens ist wichtig, dass der zur Bildsamkeit konvertierte Eigensinn, das, was man irgendwie ist, daraus wird man rausgerissen in einen neuen Status, jenen bereits erwähnten aktivistischen Modus von Individualität provoziert. Das Individuum wird in einem Ausdruck von Freud Bewegungssturm, in eine Unruhe, sagt das 18. Jahrhundert noch dazu, versetzt. Der ist zum Kind, dieser Bewegungssturm zum Kind der Neuzeit macht und der durch die bürokratische Organisation tatsächlich kanalisiert wird. Wenn man so will, konvertiert die gesellschaftlich bestimmte Person unter dem Namen der Bildung zum organisational bestimmten Individuum. Das lässt sich am Material zeigen. Luhmann wird sagen, aus einer Konversion wird eine Karriere. Punkt. Religion der Gesellschaft, einziger Satz zu diesem Problem. Drittens ist wichtig, dass diese organisationale Bestimmung eine stabile, unverlierbare Identität, eben den Stand, die Herkunft, was immer man dazu sagen will, durch eine instabile, wechselbare Identität ersetzt, an der man arbeiten kann. Das ist auch, glaube ich, soweit vertraut. Und wichtig ist viertens, dass die Institutionalisierung der Bildung einem besonderen Anspruch genügen muss. Das ist mir nun wichtig. Sie muss nämlich eine Pflanzschule sein. Da findet man sehr viel Material zu. Sie muss eine Pflanzschule sein und kann keine bloße Verwahranstalt mit Arbeitszwang in polizeilicher Absicht sein. Denn letztere würde, wie das in dem Material im 17. Jahrhundert heißt, nur den Teufel Kind zu zähmen versuchen. Sie würde den Eigenwillen nicht einmal, das erlauben die Pädagogen alle, um die Herkunft loszuwerden, sondern wieder und wieder brechen. Und das darf nicht sein. Nur einmal. Sie muss, wie nun leicht zu sehen sein sollte, einen Unterschied machen zu jenen Anstalten und Mitgliedschaftsorganisationen, die diese wiederholte Brechung ohne weiteres zumuten. Darüber hat Goffman gearbeitet und da will ich auch nur noch eine kleine Liste sagen. Weglasse ich jetzt, ich sage aber, dass ich es weglasse, eine sehr interessante Begriffsverwendung bei Sigmund Freud, nämlich im 20. Jahrhundert der Erste, der diesen Ausdruck wieder systematisch verwendet, ist Sigmund Freud für eine Konversion im Kontext dieser Hysterie-Debatten, dass man nämlich eine bestimmte unerträgliche Vorstellung in eine bestimmte körperliche Verhaltensform transferiert, die sich immer wieder aufdrängt. Diese Verkörperung, diese Habitualisierung von etwas Unerträglichem lässt sich, glaube ich, mit einigen Mythen natürlich und mit einigen Bedenken, wie sie Analogieschlüsse immer nahelegen, aber auf diese habituellen architektonischen Ordnungen übertragen. Eine unerträgliche Vorstellung wird einfach durch einen Umbau neu habitualisiert. Das führt aber dazu, dass diese neue Habitualisierung, das ist Freuds Argument, nicht in der Verfügung dessen steht, dessen Körper das ist. Ja, da drängen sich bestimmte körperliche Modi auf. So, das lasse ich trotzdem weg. Also diese Übertragung nennt Freud ausdrücklich Konversion. Sagen will ich nur noch, eine Anstalt ist, hatte ich gesagt, für Weber eine Ordnungsform, in der man über Mitgliedschaft nicht disponieren kann. Dazu, genau das hat Irving Goffman bekanntlich unter dem Stichwort der totalen Institutionen verhandelt. Einleitend nennt er das auch selber. Soziale Einrichtungen werden eben in diesem Sinne Anstalten genannt. Und da taucht Konversion auch nochmal auf. Und deswegen sage ich das. Ja, er definiert Anstalten, totale Institutionen als Welten für sich. Auch das finde ich in unserem Zusammenhang schön. Zitat Goffman, eine Welt für sich. Eine Wohn- und Arbeitsstätte einer Vielzahl ähnlich gestellter Individuen, die für längere Zeit von der übrigen Gesellschaft abgeschnitten sind und miteinander ein abgeschlossenes, formal reglementiertes Leben führen. Das kann alles Mögliche sein. Wichtig ist der Abschluss. Er nennt 5 Gruppen solcher möglichen Institutionen, das sage ich Ihnen auch, auf die Gefahr hin, dass Sie den Text gut kennen, auch oder erlaube ich mir halt ein bisschen schnell, nämlich erstens Anstalten, die zur Fürsorge für Menschen eingerichtet wurden, die als unselbstständig und harmlos gelten. Hierzu gehören so Goffman Blinden- und Altersheime, Waisenhäuser, Armenasyle. Unselbstständige und Harmlose. Zweitens können das sein Orte, die der Fürsorge für Personen dienen, von denen angenommen wird, dass sie unfähig sind, für sich selbst zu sorgen. Und dass sie eine, wenn auch unbeabsichtigte Bedrohung der Gemeinschaft darstellen. Wir kommen jetzt in die Nähe der Campus-Universität. Hierzu zählen Tuberkulose-Sanatorien, Irrenhäuser und Leprosorien, sagt Goffman. Ich habe schon gesagt, dass man das ergänzen könnte. Drittens Orte, die dem Schutz der Gemeinschaft vor Gefahren dienen, die man für beabsichtigt hält. Wobei das Wohlergehen der auf diese Weise abgesonderten Personen nicht unmittelbarer Zweck dieser Anstalt ist. Gefängnisse, Zuchthäuser, Kriegsgefangenenlager und Konzentrationslager nennt er da. Der Text ist 1961 im Amerikanischen zuerst erschienen. Schließlich Institutionen, die angeblich darauf abzielen, sagt der Ausdruck angeblich, bestimmte arbeitsähnliche Aufgaben besser durchführen zu können und die sich nur durch diese instrumentellen Gründe rechtfertigen. Und da nennt er Kasernen. Kasernen, Schiffe, Internate, Arbeitslager. Und Zufluchtsorte vor der Welt, auch wenn sie, das ist die letzte Gruppe, Zufluchtsorte vor der Welt, auch wenn sie zugleich religiöse Ausbildungsstätten sind. Abteien, Klöster, Konvente und so weiter. Also wir haben unter diesen Gruppen haben wir die Kaserne und eigentlich diese Bildungsanstalt auch. Für den Insassen, der über seine Mitgliedschaft aus welchen Gründen auch immer nicht verfügt, es ist immer die Mauer da, er kann nie gehen, nennt Goffman 4 Anpassungsstrategien, unter denen Konversion die 4. ist. Die erste ist die Strategie des Rückzugs aus der Situation, das ist uns sicher allen bekannt. Da spricht er von Regression, Knast, Psychose und Stumpfsinn. Zweitens, ja, und wichtig ist, es kann in all diesen Anstalten vorkommen. Zweitens, einen kompromisslosen Standpunkt, Verweigerung. Manchmal einhergehend, so Goffman, mit einer hohen individuellen Moral. Man verweigert sich also und hält sich dadurch für besser. Drittens, Kolonisierung. Der Insasse nimmt den Ausschnitt der Außenwelt für die ganze Welt. Und eben viertens, Konversion. Und damit bin ich erstmal am Schluss. Viertens, Konversion. Zitat, offenbar macht der Insasse sich das amtliche Urteil über seine Person zu eigen. Und da bin ich wieder bei dem, was Joachim eben vorgetragen hat. Und versucht, die Rolle des perfekten Insassen zu spielen. Aber er muss es spielen. Während der kolonisierte Insasse sich so gut es geht, unter Einsatz der beschränkten Möglichkeiten ein freies Gemeinschaftsleben aufzubauen sucht, das könnte man auch Hospitalisierung nennen, ist die Haltung des Konvertiten eher diszipliniert, moralistisch und monochrom, wobei er sich als einen Menschen darzustellen versucht, mit dessen Begeisterung für die Anstalt das Personal alle Zeit rechnen kann. Zitat Ende, und mein Passus ist erstmal auch zu Ende.
Ja, also wie vorher zu sehen war, laufen wir aus jedem allen zeitlichen Beschränkungen raus.
Das wäre es dann auch. Wir brechen es hier ab und stehen noch zur Verfügung, wenn es Nachfragen und sonstige Dinge zu bemerken gibt. Dankeschön.
Sie hörten
Professor Dr. Maren Lehmann und Dr. Joachim Landkammer beim Research Day der Zeppelin-Universität am 4. Februar 2015.
Produziert von Welle 20.